Radio Tachles auf www.tachles.ch oder als Podcast.
Jacques Ungar. In den letzten Tagen und Wochen gab es viel Betriebsamkeit rund um die bevorstehenden und jetzt laufenden Nahostverhandlungen. Können Sie eine erste Einschätzung abgeben über die Gespräche, die in Washington und Ägypten gestartet sind und jetzt weiterlaufen?
Richtig, sie laufen weiter und vor allem laufen sie auch in Jerusalem weiter. Palästinenserpräsident Abbas hat noch vor dem Yom Kippur, vor dem jüdischen Versöhnungsfest, zum ersten Mal seit Amtsantritt von Netanyahu Jerusalem seine Aufwartung gemacht. Sie haben das richtige Wort erwähnt, Betriebsamkeit, die gibt es zweifelsohne. Ob und was hinter dieser Betriebsamkeit steckt, müssen wir noch abwarten, denn alles zittert oder hofft oder bangt dem 26. September entgegen, dem Tag, an dem das Siedlungsmoratorium, also der partielle Baustopp in den jüdischen Siedlungen der Westbank zu Ende gehen soll. Und Premierminister Netanyahu hat an der Kabinettssitzung vom Sonntag noch einmal deutlich gemacht, es gebe keine Änderung des israelischen Standpunktes. Das heißt in anderen Worten, der Siedlungsstopp wird beendet werden am 26. September. Und die Palästinenser ihrerseits beharren auf ihrem Standpunkt, eine Wiederaufnahme der Bautätigkeit in den Siedlungen würde zum Auszug von Mohammed Abbas aus den Verhandlungen führen.
Nun sind das ja mitunter auch die üblichen Ankündigungen vor Entscheidungen oder wichtigen Entscheidungen, die innenpolitisch genährt sind. Wie schätzen Sie die Situation ein nach dem 26.? Sind das einfach Drohgebärden oder ist das einfach der Tatbestand der Dinge und somit die Diskrepanz der beiden Standpunkte?
Also man kann schon sagen, dass auch die Standpunkte der Gemäßigsten unter den Palästinensern und der Gemäßigsten unter den Israeli noch immer sehr weit voneinander entfernt sind. Und dementsprechend muss man sich fragen, was kann Palästinenserpräsident Abbas überhaupt versprechen? Wir dürfen nicht vergessen, er hat ja nur die Westbank mehr oder weniger unter seiner Kontrolle. Im Gazastreifen herrscht die Hamas. Ohne Einbezug des Gazastreifens in irgendwelche Abkommen ist dieses Abkommen aber nicht einmal das Papier wert, auf dem es geschrieben sein würde. Auf der anderen Seite muss man sich fragen, was kann Benjamin Netanyahu versprechen? Denn auf seiner Seite, er ist ja auch eingeengt. Er hat ja in seiner Regierungskoalition rechtsnationale Elemente mit Außenminister Lieberman an der Spitze, die schon klar gemacht haben, ab dem 26. September wird weitergebaut. Auf der anderen Seite ist jedes Abkommen, das zwischen Israeli und Palästinensern erzielt wird, ohne einen irgendwie gearteten Siedlungsstopp sinnfrei.
Was glauben Sie, welche Möglichkeiten hat Präsident Abbas überhaupt mit der Hamas irgendwelche Lösungen zu finden, sodass er eigentlich nicht nur für die Westbank spricht, sondern letztlich auch die Hamas verbindlich einbinden kann in so einen Verhandlungsprozess?
Das ist einer der Achillesfersen des ganzen Aufbaus der israelisch-palästinensischen Verhandlungen, die ja vor allem von den USA gewünscht werden, gefordert werden und die vor allem von Washington vorangetrieben werden. Das ist meine persönliche Meinung, dass sowohl Netanyahu als auch Abbas im Grunde genommen gar nicht unzufrieden wären, wenn die Situation status quo ante, das heißt also unverändert, so bleiben würde, wie sie sich heute präsentiert. Das wäre für beide Regierungen im eng gesprochen, also aus der Sicht der beiden Regierungschefs wohl das Beste. Natürlich kann das nicht für die beiden Völker gesagt werden, die beide gewissermaßen unter der Pattsituation leiden, die Palästinenser mehr als die Israelis, aber jeder Terrorangriff gegen israelische Siedler oder andere Zivilisten hat natürlich sofort eine Verhärtung der israelischen Position an der Basis zur Folge. Also im Grunde genommen möchte ich mit Professor Shlomo Avineri sprechen, der sagt, eine tragbare Lösung aufgrund der heutigen Verhandlungen in absehbarer Zeit würde ihn mehr als überraschen.
Gesetzt der Fall, das stimmt alles und es kommt nicht zum überraschenden Durchbruch. Da könnte man ja von außen betrachtet sagen, wenn die Haltung der beiden politisch amtierenden Staatschefs diese ist, wie Sie sie beschrieben haben, dann liefe die Zeit ja für die Palästinenser.
Vor allem für die extremeren Palästinenser und auch für die nationale Rechte in Israel. Beiden Extrempositionen in beiden Lagern wäre ja ein Verhandlungserfolg, ein Misserfolg der eigenen Position sozusagen. Also die Siedler können sich nichts Schlimmeres vorstellen als eine Einigung zwischen Abbas und Netanyahu, denn eine solche Einigung, wenn sie mehr als nur eine neue Foto-Opportunity, also eine neue Gelegenheit für ein Gruppenfoto sein soll, müsste ja einen irgendwie gearteten Siedlungsstopp beinhalten, obwohl, da sind sich alle heute im Klaren, es sehr wahrscheinlich darauf herauslaufen wird, dass die Israeli offiziell den Siedlungsbau weiter betreiben wollen, ihn aber de facto auf einige unbelanglose Projekte beschränken würden, während auf der palästinensischen Seite so viele Hindernisse einem Abkommen im Wege stehen, dass man sich in guten Treuen fragen muss, was soll das Ganze?
Sie sprechen die Siedlungen und die Siedler an. Wie ist denn die Stimmung im Lande in Bezug auf diese Siedler und Siedlungen jetzt gerade im Umfeld auch dieser Verhandlungen? Man könnte ja denken, dass viele Israeli aus dem Kernland sich fragen, muss das sein, dass die Siedler eine derartige Position einnehmen können in Verhandlungen und letztendlich vielleicht auch die Hürde auf dem Weg zu einer Lösung sind?
Das dürfte wohl zutreffen. Es gibt heute ungefähr schon eine Viertelmillion Siedler, also man kann nicht mehr von einem kleinen peripheren Club sprechen auf der israelischen Politlandkarte. Aber natürlich ist es so, dass auch 250.000 Siedler gegenüber den rund 7 Millionen Einwohnern von Israel eine Minderheit wären. Aber die Siedler kommen vielen Israelis, wiederum möchte ich Außenminister Avigdor Liebermann erwähnen, kommen sie ja gerade recht, denn die Siedler werden oft als Frontkämpfer der israelischen Sicherheit bezeichnet. Die Siedler sind diejenigen, denen Israel laut Meinung des Lagers rechts von der Mitte dankbar sein müsste, denn sie werden als Bollwerk gegenüber dem palästinensischen Terrorismus bezeichnet, den die Siedler, und das muss man zugeben, zum Teil mit eigenem Blut vor dem Vordringen ins israelische Kernland gehindert haben und immer noch hindern. Ich denke aber, dass wenn es wirklich eine tragbare Lösung geben sollte in den Verhandlungen, die möglicherweise schon nächste Woche in New York am Rande der UNO-Generalversammlung fortgesetzt werden sollen. Wenn also eine solche tragbare Lösung zustande käme, dann müssten auch die Siedler klein beigeben, müssten sich auf die sogenannten Siedlungsblöcke zurückziehen und dann wird es wohl Gebietsaustausche geben, aber kein Bevölkerungsaustausch, wie das Liebermann am Sonntag wieder einmal forderte. Das hat ihm dann von arabisch-israelischer Seite den Vorwurf ein Faschist zu sein und ein Rassist eingetragen.
Die Siedlerbewegung insgesamt ist ja auch eine sehr heterogene Größe. Können Sie diese in etwa einordnen oder aufteilen?
Also so richtig heterogen würde ich sie nicht sehen, denn sie haben allen gemeinsames Oberziel. Das ist die Verteidigung von Eretz Israel, also vom Lande Israel, vom biblischen Land Israel. Und wohl gibt es säkulare Siedler, es gibt religiöse, es gibt ultraorthodoxe Siedler. Aber wenn es darum geht, gemeinsame Front gegen die Regierung oder gegen einen Räumungsbefehl zu machen, dann würde das sehr effizient getan werden. Was wir vor einigen Jahren im Gazastreifen gesehen hatten, als die Siedlungen dort geräumt wurden, wäre dann nur ein Kinderspiel im Vergleich zu dem, was in der Westbank geschehen würde und sehr wahrscheinlich in irgendeiner Form auch geschehen wird.
Wie groß ist denn der Anteil der, sagen wir, nicht ideologischen Siedler, also diejenigen, die vor allem aus wirtschaftlichen Gründen in Siedlungen in der Westbank leben?
Ich würde sagen, recht beträchtlich, vielleicht nicht die Hälfte, aber doch 30-40%. Aber auch diese Leute leben heute schon in dritter Generation an ihren Orten und sie haben schon Kinder und Enkelkinder, die dort geboren wurden und aufgewachsen sind. Und da kann man natürlich nicht mehr von einer vorübergehenden Präsenz sprechen, vor allem nicht aus der Sicht dieser Siedler. Ich würde sagen, 30-40% sind vor allem aus wirtschaftlichen Gründen haben sich dort jenseits der grünen Linie niedergelassen. Das heißt aber nicht, dass sie diese wirtschaftlichen Gründe nicht sehr effizient auch mit ideologischen Gründen vereinen. Und diejenigen Siedler aus der Westbank, die im Falle eines Friedensabkommens mit den Arabern ihre heutigen Wohnorte räumen würden, die ist im Moment noch sehr gering. Ich schätze sie auf nicht größer als 10-15% aller Siedler.
Wir haben über die Israeli und die Palästinenser gesprochen. Lassen Sie uns vielleicht auch die Rolle der internationalen Beteiligten an diesem Konflikt anschauen. Zuerst mal die USA, die in den letzten zwei Jahren sich auf eine neue Art und Weise versucht haben zu engagieren in Nahost. Wie beurteilen Sie die Rolle der neuen Regierung in den USA und die jetzigen Aktivitäten für diese Verhandlungen?
Also Präsident Obama wird inzwischen wahrscheinlich auch schon eingesehen haben, dass im Nahen Osten, vor allem im Bereiche des israelisch-arabischen Konflikts, die Kirschen sehr hoch hängen und dass er seine strategischen Sandkastenspiele eben nicht telkel in die Wirklichkeit umsetzen konnte und auch nicht wird umsetzen können. Umso mehr muss er jetzt Präsenz markieren, damit er nicht im israelisch-palästinensischen Konflikt eine ähnliche Abfuhr erleidet, wie er sie im Irak erlitten hat. Die Amerikaner sind größtenteils abgezogen, aber von einem Sieg sprechen nicht einmal die Amerikaner selber. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass es tut sich trotz aller pessimistischen Äußerungen auf beiden Seiten. Es tut sich schon einiges hinter den Kulissen und man will weiter verhandeln. Die Amerikaner drücken mit immer größerer Kraft und Macht und mit immer stärkeren Schraubenschlüsseln, die sowohl Israelis als auch Palästinensern angelegt werden, versuchen die Amerikaner den Verhandlungsfrieden sozusagen mit der Brechstange herbeizuzaubern. Ich persönlich bin etwas zurückhaltend, ob ihnen das gelingen wird, aber Obama ist eigentlich im Zugs- und Erfolgszwang.
Sehen Sie eine grundlegende strategische Veränderung in der Haltung der Amerikaner zu Israel oder in der Region generell in den letzten 2 Jahren? Es hat immer wieder auch von jüdischer Seite geheißen, dass Obama eine ganz neue Richtung eingeschlagen hat. Können Sie dies auch so bestätigen?
Also ganz neu würde ich nicht sagen, aber er hat die unverbrüchliche Solidarität mit Israel wohl wiederholt, des Öfteren, aber sie ist nicht mehr so bedingungslos, wie das noch unter Bush war. Und ich denke, dass er auch hier, aber im Laufe der Monate, der kommenden Monate, wird zumindest teilweise klein beigeben müssen, denn weder die Israeli noch die Palästinenser lassen sich so mir nichts, dir nichts vom amerikanischen Druck unterjochen. Und den amerikanischen Strategen muss schon etwas sehr Fassbares, Konkretes einfallen, damit sie die Israelis und Palästinenser nicht nur an den Verhandlungstisch, sondern von dort auch in den Frieden zwingen können.
Die anderen Parteien, die jetzt involviert sind, sind arabische, allen voran die Ägypter und die Saudi-Arabier. Wie beurteilen Sie die Rolle der beiden?
Also Ägypten möchte ja auch vor allem zur Abwendung der Fundamentalisten im eigenen Land, möchten ja auch, dass es ruhig wird im Gazastreifen und im Weiteren auch in Palästina, wie sie es nennen. Wobei Präsident Mubarak noch vor Yom Kippur ein großes Interview dem israelischen Fernsehen gegeben hat und sich in diesem Interview betont optimistisch und flexibel gezeigt hat. Aber das kann natürlich auch Zweckoptimismus gewesen sein. Ich denke, die Ägypter und Saudi-Arabier sind wohl das, was man im Volksmund die gemäßigten Araber nennt, zusammen mit den Jordaniern. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass im Hintergrund ja auch noch die Syrer lauern. Und dort tönt es schon bedeutend weniger erfreulich. Moskau hat in diesen Tagen den Verkauf von Cruise-Raketen, also Anti-Schiff-Raketen mit einer Reichweite von 300 Kilometern an die Syrer, trotz israelischem Protest und israelischem Bitten und Betteln noch einmal bestätigt. Die Syrer werden also diese Raketen bekommen und damit werden sie im Endeffekt den ganzen Schiffsverkehr, inklusive jener der israelischen Marine, vor der libanesischen Mittelmeerküste kontrollieren. Das wird möglicherweise zu einer gravierenden Veränderung zu Ungunsten Israels des ganzen militärischen Kräfteverhältnisses führen. Und aus diesem Grunde ist die Meldung ganz besonders wichtig, dass Israel beschlossen hat, die neueste Generation der amerikanischen Düsenjäger F-35 zu kaufen, die gegen alle Radarinstallationen sicher sind. Und damit, das hat Netanyahu am Sonntag an der Kabinettssitzung enthüllt, damit das Kräfteverhältnis teilweise wiederhergestellt werden kann. Abgesehen von all diesen arabischen Komponenten im Nahostkonflikt dürfen wir natürlich nicht die eigentlichen Unsicherheitsfaktoren vergessen, wie Hezbollah, die im Südlibanon tätig ist, diese Miliz, die von Iran unterstützt wird. Und die Hezbollah soll laut einer Meldung vom Sonntag in einer kuwaitischen Zeitung ebenfalls an einer Rakete basteln, die von Südlibanon abgefeuert sogar Städte im zentralen Israel wie Ashdod und Jerusalem treffen könnten. Also ich würde sagen, es ist dafür gesorgt, dass der Frieden, sollte er zwischen Israeli und Palästinensern wirklich ausbrechen, am Anfang sicher auf sehr wackeligen Beinen stehen wird.
Die dritte Partei, von der man zurzeit gar nichts hört, sind die Europäer. Wie würden Sie deren Haltung im Moment beurteilen und was ist der Hintergrund der Tatsache, dass die sich so ruhig verhalten im Moment?
so ruhig verhalten sie sich ja nicht. Es gibt ja, ich würde sagen, in einer sehr stetigen Regelmäßigkeit Stellungnahmen der EU zu Entwicklungen in Israel und im ganzen Nahostraum. Also ich glaube, die EU hat mindestens zwei Kommuniqués abgegeben zum Baustopp in den Siedlungen und Israel in diesen Kommuniqués dringend aufgefordert, den Baustopp mindestens um 3 Monate zu verlängern, was Israel inzwischen schon abgelehnt hat. Und es gibt in den einigen EU-Ländern immer wieder Bestrebungen zu einem Boykott von israelischen Gütern, die aus den besetzten Gebieten stammen. Also ich würde sagen, die EU, die Europäer mischen schon mit. Hier muss man allerdings sagen, sie mischen auch auf durchaus positive Weise mit, indem es immer wieder wissenschaftliche Kooperationsabkommen gibt zwischen europäischen Ländern und Israel, Kulturabkommen und so weiter. Aber diese Dinge finden den Weg in die Schlagzeilen der Medien ja kaum.
Sie haben es erwähnt, die Europäer sind nicht ganz ruhig, aber dennoch im Bereich der Verhandlungen und aktiven Einsatz für eine Lösung sind sie ruhiger geworden, als das auch schon der Fall war zu Zeiten von Roadmap und anderen Entwicklungen. Das muss ja irgendwelche Gründe haben, oder glauben Sie einfach, dass die Europäer überfordert sind zurzeit mit der Wirtschaftskrise?
Das hat sicher damit zu tun, aber ich glaube, viel akuter für die Europäer ist die Frage der eigenen Fremden in den eigenen Grenzen. Ich denke da vor allem an Frankreich mit seinen Roma. Ich denke aber auch an die immer stärker werdende muslimische Minderheit in Europa. Es ist sehr leicht, aus der Ferne Palästinenser und Israeli gute Ratschläge und vielleicht noch kräftigere Voten abzugeben. Aber sobald man am eigenen Leibe erfährt, was radikale, zum Teil militante Minderheiten im eigenen Lande zu tun und zu denken und zu sagen imstande sind, dann bekommen auf einmal die außenpolitischen Ereignisse in einer Entfernung von 3000 Kilometern einen realistischeren, will sagen, vielleicht kleineren Stellenwert. Also Europa ist vielleicht etwas ruhiger geworden, nicht weil es aus freiwilligen Überlegungen, sondern eher der Not gehorchend.
Zum Schluss die Frage, alle Welt blickt nun auf diese Verhandlungen und die Aktivitäten im Raum Nahost. Was glauben Sie, ist es wieder eine der vielen Perioden von Hoffnung in Bezug auf Verhandlungen, die vielleicht zu einer Lösung führen könnten, oder bleibt es am Ende eben nur bei diesen Verhandlungen, die im Sand verlaufen werden?
Ja, also wenn ich diese Frage so direkt beantworten könnte, glaube ich, würden wir jetzt heute nicht miteinander sprechen, sondern ich wäre Berater von allen Nahostregierungen. Aber ich denke schon, dass die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegen wird, dass man vielleicht weiterkommen wird, als man anfangs gedacht hat, dass man aber nicht so weit kommen wird, wie sich manche erhofft haben und gewisse erfürchtet hatten. Man wird per saldo vielleicht ein kleines Stückchen weiterkommen, aber ich schließe nicht aus, dass es irgendwann wieder zur Gewalt kommen wird, dann nämlich, wenn sich herausstellen sollte, dass die Bemühungen der Amerikaner eben, dass auch die Amerikaner, um es populär auszudrücken, auch nur mit Wasser kochen.
Jacques Unger, herzlichen Dank für das Gespräch.